runter wie Öl, Balsam auf meine Seele. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in der Begegnung mit diesem Jesus geht es einem immer besser. Bevor ich predige, ist mir eingefallen, ich habe eine kleine Info vergessen, die ich noch weiter sagen möchte. Gestern Abend rief mich einer meiner Onkel an, eigentlich der letzte, der noch lebt, der Otto aus Renningen. Und der Otto, der hat 3 Kinder und 5 Enkel. Und er hat mir gestern am Telefon erzählt, einer seiner Enkel, der heißt David. Der David, der wird im Herbst hier in Pforzheim sein Studium an der Fachhochschule für Wirtschaft beginnen. Und der David sucht eine Einzimmer- oder Anderthalbzimmerwohnung. Und wenn ich etwas wüsste, ich habe gesagt, ich werde es in der Gemeinde hier sagen, vielleicht weiß ja jemand eine Anderthalbzimmerwohnung für einen Studenten, die bezahlbar ist. Und dann habt ihr 2 Glöcklers in Pforzheim. Okay, jetzt habe ich meinem Versprechen gehalten und möchte weitergehen in die Predigt. Wir haben in den letzten Wochen, fast schon Monaten, eine Predigtreihe gehabt mit dem Propheten Elia und haben Erstaunliches gehört, was er mit Gott erlebt hat, was Gott mit ihm bewirkt hat. Und haben bei der letzten Predigt vor 3 Wochen aber auch eine Situation mit dem Elia erlebt, wo er uns auch sehr nahe kommt als Mensch, als einer, der durch große Tiefen geht. Nach dem größten Sieg, nach dem größten Wunder, als er nämlich mit den Baalspriestern im Wettstreit war und dass der Gott, der wirklich Gott ist, sich beweist, sichtbar beweist, indem er Feuer vom Himmel fallen lässt, um ein Opfer zu verzehren, da hat Elias Gott den Sieg davon getragen. Er hat sich geoffenbart, während die Baalspriester das Versagen ihres Götzen erleben mussten. Gott hat sich als Gott erwiesen. Der größte Triumph. Und dann hat es wieder geregnet. Und mitten hinein in diese Triumphphase lässt die Königin Isebel eine Drohung ab und sagt, die Götter mögen mir dies oder das tun, aber wenn du nicht morgen genauso tot bist wie all die Priester, die du jetzt getötet hast, dann geschehe mir dies und das. Jedenfalls hat sie ihm mit dem Tod gedroht und obwohl er den größten Sieg, den größten Gottesbeweis gerade erst erlebt hat, reißt ihn das in eine Tiefe hinein. Er läuft davon in die Wüste und versteckt sich unter einem Gebüsch. Und dort will er nur noch eins, sterben. Elia konnte nicht mehr, er wollte nicht mehr. Erinnert ihr euch, zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Es ist ihm so ergangen wie so vielen anderen, die sich im Dienst für Gott verzehrt haben und an ihre Grenzen gekommen sind. Es ist ihm ergangen wie den vielen, die einfach nicht mehr weiter wissen, weil die Probleme ihres Lebens übermächtig geworden sind. Es gibt ein altes Kirchenlied, vielleicht erinnert ihr euch und schätzt es auch. Jochen Klepper hat es geschrieben. Da heißt es, ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, und ihr sollt eins sagen, dass ich gnädig bin. Lasst nun eure Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer trug. Wisst ihr, wer Jochen Klepper war? Er stammte aus einem gläubigen evangelischen Pfarrhaus. Er studierte evangelische Theologie, wurde später freier Schriftsteller und heiratete eine Frau aus einer angesehenen jüdischen Familie. Er war freier Schriftsteller. Als die Nazis an die Macht kamen, verlor er seine Anstellung beim Rundfunk und beim Ullstein Verlag. Dann wurde er mit einem Berufsverbot belegt. Seine ältere Stieftochter konnte noch rechtzeitig nach Schweden fliehen. seine jüngere Tochter und seine Frau nicht. Im Dezember 1942 sollten seine Frau und seine Tochter von der Gestapo abgeholt und deportiert werden. Daraufhin haben sich Jochen Klepper, seine Frau und seine erwachsene Tochter das Leben genommen. Abgrundtiefe Verzweiflung. Jochen Klepper sah keinen Ausweg mehr für sich und seine Familie. Was er getan hat, war nicht recht, sich das Leben zu nehmen. Aber ich werde mich hüten, darüber ein letztes Urteil zu fällen. Wir kennen das Grauen, das mit der Schreckensherrschaft der Nazis über unser Land kam. Aber wir wissen nicht viel von dieser bodenlosen Angst, die für so viele Menschen in unserem Land damit auch verbunden war. Wir blicken nur zurück und können es nur ahnen. Und so sitzt jetzt Elia unter dem Wacholderbusch und sagt: Herr, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Wir lesen das und fragen, was passiert jetzt? Was wird Gott tun auf diese Bitte hin? Ich lese es euch vor aus 1. Könige 19. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Als Elia da betete und sagte: Ich will jetzt einfach nur noch sterben, da hat Gott sich um ihn gekümmert. Er kam seinem Diener in der dunkelsten Stunde seines Lebens entgegen, begegnete ihm in seiner Verzweiflung, in seiner Entmutigung. Gottes Gnade kam über Elia. Und das schauen wir uns jetzt miteinander an. Erstens schenkt Gott Elia eine Zeit der Ruhe, damit der Prophet wieder zu Kräften kommt. Da kommt jetzt keine Predigt. Da kommen keine Vorwürfe. Da wird keine Bibelstelle genannt und zitiert. Kein seichtes Don't worry, be happy. Gott ist anders, als wir mit unseren voreiligen Schlüssen und schnellen Urteilen. Was macht Gott? Er berührt Elia. Er weckt ihn ganz sanft und sagt: Steh auf und iss. Wie lange hat Elia nichts Ordentliches mehr gegessen? Gott sorgt für ihn wie eine Mutter: Steh auf, mein Kind, und iss. Und da liegt ein frisches Steinofenbrot. Mögt ihr das auch, so ein frisches Brot vom Bäcker? Da steht ein Krug kühles Wasser. Was gibt's Schöneres, wenn man so richtig Durst hat? Der Elia, der war doch am Ende fix und fertig, der wollte nicht mehr, war gefangen im Selbstmitleid, ausgebrannt, leer. Und Gott tut das einzige Richtige. Steh auf und iss. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du alles schwarz siehst und keinen Mut mehr hast, dann brauchst du vor allem eins. Also nicht essen, Ruhe und essen. Vielleicht ein gutes Essen. Wenn du nicht mehr kannst, du brauchst dann eben Abstand zu den Dingen, die den klaren Blick des Vertrauens verstellt haben. Du darfst loslassen, nachdem du alles gegeben hast. Luther hat mal gesagt: Ich sitze hier und trinke mein gutes Wittenbergisch Bier und das Reich Gottes kommt von ganz alleine. Das ist doch eine Gelassenheit, oder? Ist Gott nicht herrlich? So praktisch und manchmal gar nicht so fromm, wie wir es denken oder erwarten. Manchmal ist nicht Gebet, nicht Seelsorge, nicht noch ein Gespräch angesagt. Manchmal ist es einfach Ruhe und Entspannung. Und Gott segnet das und schenkt dir das. Lass den Fernseher aus, leg die Beine hoch. Hör einfach gute Musik, das nennt man Neudeutsch Soaking. Iss was Gutes und erinnere dich an all das Gute, das Gott dir getan hat. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das alle immer wieder mal tun. Nicht nur, wenn es uns ganz schlecht geht. Diese Zeit zu nehmen, auf ein Blatt Papier aufzuschreiben, Gründe zu nennen, für die wir Gott danken. Ich erinnere mich an die Predigtimpulse im Herbst über das Jahr der Dankbarkeit. Eine Übung, jeden Tag 3 Punkte einfach mal aufzuschreiben. Wofür kann ich heute Gott Danke sagen? Das macht das Leben reich. Und da wird ein Blatt wahrscheinlich bald gar nicht mehr ausreichen, wenn man mal anfängt. In der Bibel steht, Dank ist die Bewahrung der Gnade. Gottes Gnade, sein Segen bleibt bei den dankbaren Menschen. Sich dann zur Ruhe zu setzen und zu sagen, jetzt will ich einfach mal nachdenken und anfangen zu danken. Was passierte dann mit Elia? Das zweite ist, Gott redet mit ihm, so gnädig, so weise. Als Elia so gut gegessen und getrunken hatte, war wieder Kraft da. Er konnte wieder laufen, hatte jetzt wieder ein Ziel. 40 Tage und Nächte war er unterwegs und ging zum Berg Gottes, zum Horeb, und kletterte in eine Höhle, um dort die Nacht zu verbringen. Und auch wenn es zunächst so scheint, mit Elia ist noch nicht wieder alles in Ordnung. Was macht er denn in der Höhle? Der Zusammenhang der Geschichte macht deutlich, dass er immer noch sehr verunsichert ist, sich wieder verkriecht. Die alten Ängste kommen wieder hoch in dieser Höhle. Achtet mal darauf, das ist so typisch. Wenn wir mit unseren Kräften an Grenzen kommen, dann ist davon immer auch unsere Seele betroffen. Es kann sein, dass du nach dem letzten Gottesdienst sehr fröhlich nach Hause gegangen bist, aber im Laufe der Woche hättest du dich am liebsten erneut versteckt in irgendeine Höhle. Naja, Männer machen das ja ganz gern, Frauen machen nicht so eine Höhle, oder? Wie machen das die Frauen? Die machen andere Sachen, ne? Wieder meinen wir es nicht mehr zu schaffen, ob Mann oder Frau. Es wird uns alles zu viel, obwohl sich eigentlich gar nicht so viel verändert hat. Lesen wir, wie es mit Elia weitergeht. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Elia saß in der Höhle und er war allein. Da begegnete ihm Gott zum zweiten Mal. Wieder kein Vorwurf, wieder keine Predigt, nur eine einzige Frage. Elia, was tust du hier? Und Elia lässt jetzt raus. Er hat genug. Es reicht ihm. Herr, ich habe alles für dich getan. Ich habe dir mein Leben gegeben. Ich verzichte auf alles Privatleben. Ich setze meine ganze Kraft für dich und dein Reich ein. Ich habe mich für deine Gemeinde eingesetzt. Und was ist der Dank? Ich bin allein übrig geblieben. Und nun wollen sie auch noch mich umbringen. Danke, Herr, aber ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Das ist Depression Teil 2. Jetzt nicht mehr unterm Busch, sondern jetzt in der Höhle. Gott lässt Elia ausreden. Gott sagt nicht, Elia, du spinnst, was soll der Schwachsinn? Nein, Gott holt Elia aus der Höhle, aus dem kalten, dunklen Ort und führt ihn ins Licht. Jetzt kommt's, jetzt müsst ihr ganz wach sein. Kirchenkaffee gibt's nachher nochmal. Freut euch drauf, aber jetzt ganz wach. Wir lesen im Bibeltext, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Elia verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Was für Sätze, was für ein herrliches Wort Gottes. Ihr Lieben, es geht hier nicht um einen wohlgemeinten Versuch eures Pastors, ein wenig Therapeut zu spielen. Es geht nicht um ein paar Worte, die schnell wieder vergessen sind. Es geht um den allmächtigen Gott, sein souveränes Handeln, seine Berufung, seinen Willen. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 31, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ist Gott für uns? Ist er für uns? Wer kann dann wider uns sein? Na, da gibt es einen, der versucht, der brüllt wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingt. Klar, wir haben einen Kampf. Aber Gott ist für uns. Elia hat eine Begegnung mit Gott. Gott ruft ihn raus aus seiner Höhle und dann offenbart er sich ihm. Und wie anders tritt dieser Gott auf, als wir das vielleicht erwarten. Gottes Gegenwart ist nicht im Sturm, so eindrücklich der auch heult. Gott kommt nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, so sehr das uns Menschen erschrecken und nach Gott fragen lässt. Nein, Gott kommt in einer stillen, sanften, freundlichen Brise, wörtlich mit einem leisen Säuseln. Ganz zart, ganz leise. Merken wir, was hier geschieht, wie der große Hirte mit seinem verwundeten und verängstigten Schaf umgeht. Er holt ihn aus der klammen, dunklen Höhle, aus seiner Entmutigung, aus seiner Depression heraus, stellt ihn ins helle Licht der Sonne und ist geradezu zärtlich mit ihm. Und dann fragt er ihn nochmal, Elia, was machst du hier eigentlich? Fragt euch das auch? In dieser Höhle. Und vielleicht fragt Gott dich das auch heute Morgen, was machst du eigentlich in deiner Höhle? Hast du auch so eine Höhle? Gott hatte Arbeit für Elia. Er sandte ihn aufs Neue. Elia bekam einen Auftrag. Wieder sollte er in den höchsten politischen Kreisen auftreten. Den neuen König von Aram sollte er segnen und auch den Nachfolger für Ahab berufen. Aber Gott hatte noch mehr für ihn, nämlich die überraschende Nachricht, mit der Elia so wohl nicht gerechnet hatte. 7000 Leute gibt es in Israel, die sich geweigert haben, den Götzendienst des Königspaares mitzumachen. 7000. 7000 bekennende Juden, die sich zu Gott gehalten haben. Elia, du bist nicht allein, längst nicht. Gott kümmert sich um seinen Diener und das ist hier so offensichtlich. Es geht noch weiter. Drittens, Elia bekommt einen engen Freund und Nachfolger an die Seite geschenkt. Also Gott holt Elia aus der Höhle raus, er hielt an ihm fest, gibt ihm einen neuen Auftrag. Elia war nicht mehr allein. Und er bekam einen Freund und Nachfolger. Ich lese euch das vor. 1. Könige 19, ab Vers 19. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn Schafats, auf. Elia kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schultern und ging weiter. Elisa eilte nach Hause und bereitete für seine Familie ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, und machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Er hat ganze Sache gemacht, ne? Seine alte Existenz hat er verbrannt und gegessen. Und dann ging's neu los. Also Elia hatte die Höhle verlassen. Er hatte wieder ein Ziel, er hatte einen Auftrag zu erfüllen. Die Depression war vorbei. Er kehrte zurück nach Israel und fand einen Mann, der sein Freund und Nachfolger wurde. Elisa. Elia ist nicht allein. Du bist nicht allein. Niemals und in keinem Augenblick. Wenn du ganz still wirst, wenn du das Angesicht Gottes suchst, dann hörst du es, das ganz leise, feine Reden Gottes. Der sanfte Wind des Heiligen Geistes, auch heute Morgen, jetzt. Elia gibt Elisa seinen Prophetenmantel, sein Nachfolger ist gefunden. Gott beruft den Elisa und der wird in den nächsten Jahren Elia nicht mehr von der Seite weichen. Also ein bisschen nehme ich mich jetzt da mit rein in die Geschichte. Setze mich ein paar Jahre zurück, 2007 bis 2010 hatte ich auch so einen Typ, der ist jetzt noch nicht mein Nachfolger geworden, aber den hatte ich an der Seite und war eine coole Zeit. Ich kann mir das gut vorstellen, wie Elia diese Zeit jetzt mit dem Elisa erlebt und aufblüht. Nochmal zur Vertiefung die drei Punkte. Gott als erstes schenkt dir Ruhe, damit du wieder zu Kräften kommst. Wenn du so am Ende bist, dann kannst du nicht mehr. Musst aber auch nicht mehr. Dann ist Ruhe angesagt. Such diese Ruhe. Sag nicht, dafür hast du keine Zeit. Das ist Unsinn. Wenn du mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus liegst, fragt dich kein Mensch danach, ob du Zeit dafür hast. Und das Zweite, Gott redet mit dir so gnädig und so weise. Gott hat nicht Enkelkinder, er hat immer Kinder. Du bist immer seine Tochter, sein Sohn. Und er sorgt für dich genauso, wie er es für Elia getan hat. Hör hin, nimm dir die Zeit für die Stille. Viele von euch haben vielleicht sehr bewusst immer wieder mal einen Tag der Stille oder während dem Jahr ein paar Tage der Stille. Es ist unser Problem, wenn wir Gott nicht hören, wenn wir uns die Zeit nicht nehmen. Das Dritte, Gott schenkt dir Freunde. Gott musste dem Elia deutlich machen, dass er nicht alleine ist. Und er führt ihn mit Elisa zusammen. Er öffnet ihm den Blick für die Gemeinde. Er sagt ihm, du, das sind 7000. Die haben ihre Knie auch nicht vor Baal gebeugt. Und die leben noch. 7000 Leute. Coole Gemeindegröße, oder? Viele kleine Hauskreise zerstreut über das ganze Land. Überall Menschen, die sich zu Gott halten. Du bist nicht allein. Wir sind nicht allein. Bei Gott sind wir es einfach nicht. Es bleibt eine letzte Frage. Was war denn der entscheidende Augenblick? Wann änderte sich für Elia alles? Erinnert ihr euch? Elia klagt ein zweites Mal. Ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Was hat ihm da der allmächtige Gott geantwortet? Geh wieder deines Wegs durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Er nimmt den Fokus, den Elia so auf sich selbst gerichtet hat, so auf seine bedauernswerte Situation. Nimmt er den Fokus und sagt, jetzt richte ihn mal da, wo ich dich hinführe und hinsende. Richte ihn ganz woanders hin. Gott hilft dem Elia jetzt von sich wegzusehen und Gottes Weg zu erkennen. Im Neuen Testament werden wir in Hebräer 12, im Vers 2, der eigentlich ganz ähnliche Situationsbeschreibung für unser Leben ist, herausgefordert und aufgebaut. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns unseren Blick von uns selbst, von unserem Selbstmitleid vielleicht auch, von all den komischen, blöden, schweren Umständen weg. Lasst unseren Blick auf Jesus richten. Das wird uns Kraft geben, durchzuhalten bis zum Ziel und den Weg weiterzugehen. Wenn wir nicht mehr können, wenn wir Angst haben, wenn uns alles nur noch schrecklich scheint, dann brauchen wir diesen Blickwechsel. Und das hat die Petra schon am Anfang des Gottesdienstes letztlich ausgedrückt. Und wenn du nur das eine mitnimmst heute Morgen, Schau weg von allem anderen hin zu Jesus und geh mit ihm. Lasst uns aufsehen zu Jesus. Such ihn. Da weiß ich keinen anderen Rat, keine bessere Hilfe. Geh zu Jesus. Und wenn wir nachher das Abendmahl miteinander feiern, kann das genau ein Ausdruck davon sein, dass ich sage, auf ihn, der sein Leben für mich gegeben hat, richte ich heute Morgen ganz neu meinen Blick. Und weil es so eine wahnsinnig große Hilfe ist, den Kelch zu empfangen, das Brot zu empfangen und zu wissen, Jesus, die Liebe Gottes ist mir geschenkt, kann das eine ganz große Stärkung für dich sein. Und dazu lade ich ein. Lass mich zum Schluss dieser Predigt noch einmal beten. Und dann werden wir das Abendmahl einsetzen. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Geschichte, die du mit dem Propheten Elia hattest. Wir danken dir für diesen Weg, den du ihn geführt hast, wie du mit ihm umgegangen bist. Und danke, dass wir davon lernen können für unser eigenes Leben. Und wir wollen dranbleiben, auf dich zu sehen, Jesus, da du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Und dass du gerade jetzt, wo wir vielleicht in einer Höhle drin gesteckt sind, uns herausrufst und neu den Blick auf dich selbst richtest. Danke, Herr, dass du uns da heil machst, uns frei machst, uns gute Wege führst. Danke, dass du uns so begegnest auch heute. Amen. Ich bin schon gefragt worden, wann feiern wir denn endlich wieder das Abendmahl? Also heute ist der Tag, wo wir es endlich wieder feiern. Ich weise aber noch einmal auf meine Ankündigung vom Anfang zurück und hinaus, dass wir noch einen ganz besonderen Gottesdienst haben werden am 11. September, dem auch eine Aussprache, dem auch manche vielleicht symbolhafte Handlung vorausgehen wird, wo wir es wieder feiern, um etwas ganz Besonderes zum Ausdruck zu bringen untereinander. Aber wenn wir es jetzt feiern, dann ist es Ausdruck von dem, wie sehr ich Gottes Gnade bedarf, ganz persönlich. Und da stehen wir alle auf der gleichen Seite, alle hocken wir im gleichen Boot, alle leben wir von dieser Gnade und Liebe Gottes. Und ich lade euch ein, daran teilzuhaben, ganz neu. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Wie immer an dieser Stelle lasse ich jetzt einen Augenblick Zeit für persönliche Stille, für persönliche Prüfung. Und wenn da etwas ist, was dich von unserem Vater trennt, dann nenn es jetzt in der Stille. Gott, leg es ab, lass es los und du sollst dafür Vergebung empfangen. Ich möchte diese Stille mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, danke, dass du es bist, der unser Herz kennt und erforscht und der weiß, was wir jetzt genannt haben. Und danke, Herr, dass das noch weitergeht, dass alles, was wir nicht erkannt haben und vielleicht auch nicht recht war, dass wir auch dafür beten dürfen, reinige uns und befreie uns davon. Und Jesus, heute Morgen bekennen wir ganz neu, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass dieses Opfer ein für alle Mal genügt, für Zeit und Ewigkeit. Und danke, dass du in unserem Herz gesehen hast, wie wir jetzt Schuld genannt und bekannt haben. Danke, Herr, dass du dafür längst gestorben bist, der Preis längst bezahlt ist. Und ich spreche dir im Namen Jesu Vergebung zu, für all das, was du jetzt losgelassen hast. Und danke, Herr, dass wir dieses Mal feiern dürfen, in dem Bewusstsein, wie wertvoll wir dir sind, dass du, Jesus, dein Leben gegeben hast, dein Blut hast fließen lassen. Herr, wir begreifen das nicht, was es dich gekostet hat. Aber wir danken dir ganz neu, dass deine Liebe so unendlich groß ist und dass sich an deiner Liebe nichts geändert hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Dass deine Liebe uns auch jetzt gilt. Und dass, wenn wir nach vorne kommen, um dieses Mal zu empfangen, Herr, dann sollst du geehrt werden. Dann sagen wir neu, wir glauben an dich. Wir glauben an das, was du getan hast. Und das empfangen wir. Darüber beten wir dich an. Und so segnen wir das Brot und segnen den Kelch. Und danken dir, dass wir eine so innige, tiefe Gemeinschaft mit dir und miteinander haben dürfen. Alle Ehre sei dir. Amen.